Mückes Mikromedizin. Der Audiosnack, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin mit mir und Martin Mücke, den ich hier in einem zugegebenermaßen nur Briefmarken großen kleinen Fenster gerade auf meinem Computermonitor sehe. Hallo Martin.
Hallo Daniel.
Du, ich steige auch heute wieder mal relativ schnell ein ins Thema. Man redet ja permanent über die Schilddrüse. Wir haben selber auch schon über die Schilddrüse gesprochen im Zusammenhang mit der Strahlung. Da hatten wir eine Episode, die ich, wie ich finde, sehr empfehlenswert ist. Da ging es um Jod, was man einnehmen soll, um die Schilddrüse vor radioaktiver Strahlung zu schützen. Jetzt redet man immer über die Schilddrüse, aber mir persönlich geht es zum Beispiel so, ich weiß eigentlich gar nicht wirklich was über die Schilddrüse. Und deswegen bin ich total froh, dass ich dich als Mediziner jetzt hier habe und dem mal ein paar Löcher in den Bauch fragen kann zum Thema. Was macht die Schilddrüse? Was kann die?
Die kann total viel. Also wann kommen wir denn mit der Schilddrüse in Berührung? Du kennst das ja vielleicht auch aus deinen Supermarktzeiten, wenn dich deine Frau mal zum Einkaufen schickt.
Ich schicke mich ehrlich gesagt als emanzipierter Mann auch manchmal selber zum Einkaufen, so viel nur am Rande. Aber ich weiß, was du meinst. Die Salz, du meinst Salz, ne? Wo man ja immer darauf achten soll, dass da genügend Jod drin ist. Wobei es haben sie uns ja jahrzehntelang auch über die Zahnpasta im Hinblick auf Fluorid erzählt. Und irgendwann hieß es dann, schnell zurückrudern, zu viel Fluorid macht die Zähne irgendwie hässlich und gelb und weiß ich nicht was. Ich glaube, so war das, ne? Wie ist das denn beim Salz? Ich weiß, es gibt 1000 fancy Sorten von Salz mittlerweile. Salzblumen, Salz aus mallorquinischen Meersalz, Salinen etc. Muss da Jod drin sein? Brauchen wir das? Nehmen wir das sonst nicht ausreichend zu uns?
Also tatsächlich ist ein Jodmangel total schädlich für die Schilddrüse. Und das kann beispielsweise infolge eines Mangels dazu kommen, dass die Schildkröte, hätte ich jetzt fast gesagt, dass die Schilddrüse sich einfach krankhaft vergrößert. Und das nennt man dann Struma oder Kropf. Ne? Das sind die Menschen, die dann hier wie so bei einem Vogel so einen riesen Hals haben. Ne?
Mhm. Ich manchmal auch einen Hals. Aber das ist nicht witzig. Also, weil die die Schilddrüse, die kann ja auch unbehandelt, wenn die eine Funktionsstörung hat, glaube ich, ja, es kann ja zu einer unkontrollierbaren Hormonproduktion einfach führen. Ne? Also mit Einfluss und Auswirkungen auf den ganzen menschlichen Organismus.
Genau, so ist es auch. Also die Schilddrüse, die spielt eine ganz, ganz große Rolle für den gesamten oder für den kompletten Stoffwechsel, für unsere Verdauung, unsere Herzfunktion und auch für unsere Psyche, aber auch für Fruchtbarkeit und so weiter. Also ist so ein generelles hormonproduzierendes Labor für unseren Körper.
Mhm. Okay, bevor wir die Frage aus den Augen verlieren, ich habe selber dazu beigetragen gerade, dass wir so ein bisschen abgedriftet sind. Wir waren ja beim Thema Jod und wie ist das denn? Also leben wir in einem Land, in dem Jodmangel herrscht?
Also Deutschland zählt tatsächlich in Europa zu den Jodmangelgebieten.
Okay.
Und da können wir uns tatsächlich bei der letzten Eiszeit bedanken. Die hat nämlich dafür gesorgt, dass das wasserlösliche Jod aus dem Gletscherschmelzwasser ins Meer gespült.
Aus dem bitte was?
Aus dem Gletscherschmelzwasser.
Okay.
ins Meer gespült wurde und dann jodarme Böden und Trinkwasser hinterlassen hat.
Also okay, also, die Eiszeit hat dafür gesorgt, dass das Jod irgendwie verschwunden ist oder zumindest nicht mehr so viel da ist.
Jedenfalls bei uns.
Okay. Gut. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, auch ein bisschen Jod von außen zuzuführen in unseren Regionen.
Genau.
Okay, also nochmal zurück zum Anfang. Was ist die Schilddrüse für ein Organ? Wie würdest du mir die beschreiben, wenn ich noch nie was davon gehört hätte? Stell die mir mal vor.
Also ich präsentiere die Schilddrüse.
Mhm.
Die Schilddrüse ist ein kleines Organ und ähnelt optisch einem Schmetterling.
Ah, nach der Schildkröte und dem Vogel sind wir, ja, wir bewegen uns heute in Brems Tierleben.
Erst die Schildkröte. Ich bin noch nicht fertig, aber von der Größe her entspricht es eher einer Walnuss.
Okay.
Also ein kleines Organ. Bei Frauen wiegt sie ca. 18 Gramm, also ist wirklich auch ganz leicht, und bei Männern ungefähr 25 Gramm, damit du dir das vorstellen kannst.
Okay. Wo findet man die denn? Wo befindet die sich im Körper?
Die befindet sich oberhalb des Kehlkopfes an der Halsvorderseite. Kannst du das mal tasten? Ja. Schön, wie du das machst.
Okay.
Und ganz interessant, hinter jedem Schilddrüsenlappen, also auf der Rückseite der Schilddrüse, befinden sich in der Regel 4 kleine Nebenschilddrüsen und die sind nicht größer als jeweils eine Linse.
Mhm.
Und ganz interessant hier, 10% der Bevölkerung haben weniger oder sogar mehr Nebenschilddrüsen, also mehr von diesen Linsen hinter der Schilddrüse.
Was aber keinen wirklich großen Vor- oder Nachteil bringt, oder?
Nee, ist aber wichtig für den Knochenstoffwechsel. Kommen wir aber später nochmal
zu. Gut, erzähl mal weiter. Du hast ja schon gesagt, Funktion. Erklär mal kurz, was macht die Schilddrüse? Was ist ihr Job?
Also, wie hatte ich ja vorhin schon gesagt, kompletter Stoffwechsel wird beeinflusst. Also Herzfunktion, Psyche, Fruchtbarkeit, Ernährungs...
Verdauung.
Also Nahrung, sagen wir, Verdauung. Mhm. Ja, also ganz, ganz viel.
Mhm.
Und wie macht sie das? Die Schilddrüse erzeugt aus Jod und Eiweiß Bausteinen die sogenannten Schilddrüsenhormone, das Thyroxin, auch kurz bekannt unter T4, und Triiodthyronin, das T3.
Mhm.
Und die speichert die in der Schilddrüse, also da ist der Speicherort, und gibt sie danach, also nach und nach dann in den Blutkreislauf.
Mhm.
Und diese Hormone sind besonders für das gesamte Zellwachstum wichtig und für den Energiestoffwechsel. Mhm. Und deswegen ist es für diese Körperfunktion, die ich vorhin angesprochen habe, von großer Bedeutung.
Okay. Und dafür braucht man das Jod ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
Genau.
Weil der Körper kann das, glaube ich, nicht selber produzieren.
Muss es aufnehmen, ne? Deswegen sind wir auch auf dein Speisesalz angewiesen, dass du uns dann für das Abendessen aus dem Supermarkt mitgebracht hast.
Okay. Und das heißt, ein Großteil auch dieses aufgenommenen Jods wird dann da praktisch verbraucht in der Schilddrüse. Wo liegt denn, wenn man das so festlegen möchte, der tägliche Jodbedarf bei einem Menschen, bei einem Erwachsenen?
Also der liegt bei circa 200 Mikrogramm.
Mhm.
Das ist jetzt nicht wirklich viel.
Mhm.
Wenn man das in dieses Mikrogramm hört, ne? Und in der Schwangerschaft wird aber deutlich mehr gebraucht. Da braucht man sogar ungefähr 250 Mikrogramm. Mhm. Und interessant, 80%, du hast es gerade schon angesprochen, von des täglich aufgenommenen Jods wird auch von der Schilddrüse dann auch verbraucht.
Okay. Was ist denn, also häufig hört man ja von der Schilddrüse vor allen Dingen im Zusammenhang mit Problemen und Erkrankungen. Wie äußern die sich denn? Also was ist da die Relevanz für den Menschen?
Also tatsächlich muss man sagen, dass ungefähr ein Drittel der Deutschen Probleme mit der Schilddrüse haben. Teilweise registrieren die das überhaupt nicht.
Mhm.
Erst wenn dann deutliche Gewichtszunahme dazu kommt, trockene Haut, also die Haarausfall, haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht.
Mhm.
Spielt die Schilddrüse eine große Rolle und dann fällt sie auch auf. Ne?
Okay.
Und so ab dem 40. Lebensjahr treten die häufigsten Schilddrüsenerkrankungen auf. Und Frauen sind häufiger betroffen als Männer.
Okay, ja gut. Also das heißt, jetzt bin ich schon mal froh, dass ich Jodsalz, dass ich immer zum Jodsalz gegriffen habe. Denn irgendwie, das ist jetzt sehr klar geworden, dass man das auf jeden Fall braucht, Jod. Die Sache mit diesem Kropf bei einem Jodmangel hattest du ja erwähnt und ich würde mich auch nochmal oder dich nochmal darum bitten, dass du mir vielleicht nochmal so die Krankheitsklassiker kurz aufzählst, die durch die Fehlfunktion der Schilddrüse entstehen können.
Also was die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich schon mal gehört haben, ist die Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse. Und in beiden Fällen spricht man dann natürlich auch von einer Schilddrüsenfehlfunktion. Also können ja mal kurz was zu der Schilddrüsenunterfunktion, der sogenannten Hypothyreose sagen, also Hypo von unter, tritt meist in schleichender Form auf und zwar im Erwachsenenalter. Und die Symptome sind zunächst erstmal kaum wahrnehmbar und treten unterschiedlich stark in Erscheinung. Je stärker die Unterfunktion ausgeprägt ist, desto ausgeprägter können auch die Anzeichen dann sein. Also Erschöpfung bis zu extremer Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen, auch depressive Verstimmung, geschwollene Augenpartien oder des ganzen Gesichtes, dieses teigige Gesicht, der Haarausfall und auch die Gewichtszunahme spielen da eine deutliche Rolle.
Okay. Und da gibt es doch dann auch noch so eine besondere Form der Unterfunktion und jetzt so ein
Japanisch. Du meinst wahrscheinlich die Hashimoto-Thyreoiditis. Mhm. Also
was
hierbei
ist das?
Hierbei ist die Schilddrüse chronisch entzündet als Ursache einer Autoimmunreaktion.
Mhm. Das heißt, der Körper greift irrtümlich die Schilddrüse an, oder wie?
Genau, Schilddrüsengewebe wird angegriffen und sieht dann auch entsprechend im Ultraschall, wenn man sich das anguckt, verletzt aus.
Okay, das sieht man also dann im Ultraschall auch, die Schäden, die Hashimoto da anrichten kann.
Ja, bei der Hashimoto-Thyreoiditis ist es auch relativ schwierig mit der Therapie, weil sich die Schilddrüsenfunktion auch relativ schnell verändern kann. Da ist dann auch entsprechend eine Kontrolle der Schilddrüsenfunktion, also beziehungsweise der Hormonproduktion, relativ wichtig und sollte in enger ärztlicher Abstimmung dann auch erfolgen.
Mhm. Und sag mal, Autoimmunerkrankungen haben ja meistens auch was mit einer genetischen Prädisposition zu tun. Ist das da bei Hashimoto auch so?
Also eine Veranlagung zu Hashimoto liegt wohl in den Genen, das muss man schon sagen, können jedoch auch nach einer Virusinfektion auftreten.
Okay. Gibt es da noch irgendwie vergesellschaftete Autoimmunkrankheiten? Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in den vorangegangenen Gesprächen mit dir durchaus auch so, dass man da gerne mal leider so eine Kombi hat auch von verschiedenen Erkrankungen.
Früher hat man gesagt, der Teufel scheißt immer auf den gleichen Haufen. Das ist tatsächlich so.
Mhm.
Also bei der Hashimoto-Thyreoiditis gibt es auch Patienten, die zusätzlich noch andere Autoimmunerkrankungen haben, wie zum Beispiel die Zöliakie oder ein Typ-1-Diabetes.
Zöliakie ist doch, glaube ich, das, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, ne?
Genau.
Glutenunverträglichkeit, richtig?
Genau, richtig. Du hast gut aufgepasst.
Manchmal bleibt was hängen in meinem löchrigen Gedächtnis. Sag mal, jetzt haben wir die Unterfunktion behandelt. Dann gibt es ja, du hast ja auch schon gesagt, das Pendant, das ist die Schilddrüsenüberfunktion. Was kannst du mir zu der sagen?
Also die Schilddrüsenüberfunktion, anders jetzt als der Hypothyreose, spricht man hier von einer sogenannten Hyperthyreose, einer Überfunktion. Und da hat der Körper oftmals zu viel Energie, weil die Schilddrüsenhormonproduktion auf Hochtouren läuft und die Hormone als regelrechte, Energielieferanten dann gelten. Ne?
Mhm.
Und typische Symptome können hier sein, hoher Bluthochdruck bis hin zu Herzrhythmusstörung, starkes Schwitzen, innere Unruhe, Stimmungsschwankung, Schlafstörung, Gewichtsverlust. Also man kann das auch dann zum Abnehmen nutzen, also das krankhafte Abnehmen dann quasi, und kann auch zu Durchfall führen.
Sprichst was Interessantes an. Tatsächlich gibt es ja auch so, habe ich mal gehört, auch tatsächlich den Missbrauch von entsprechenden Präparaten, die man einsetzt, um die Unterfunktion in den Griff zu kriegen. Da soll es ja tatsächlich Menschen geben, und das ist echt bekloppt, und ich finde, man sollte mal darauf hinweisen, die diese Medikamente einnehmen, nämlich genau um das herbeizuführen, den Gewichtsverlust und einfach da in Form zu kommen. Was sagst du als Arzt dazu? Das ist ja wirklich, sowas Beklopptes und Fahrlässiges, wahrscheinlich sollte man auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass man da die Finger von lässt, ne?
Genau, man sollte das nicht tun.
Mhm.
Ich weiß, dass das einige machen, einfach zum Abnehmen oder tatsächlich auch um leistungsfähiger zu sein. Ja. Aber es ist davon abzuraten, ne? Weil natürlich jedes Medikament auch entsprechende Nebenwirkungen haben kann.
Ja, und wenn ich jetzt hier sehe, hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, kann es ja auch tatsächlich auch wahrscheinlich zu einem Infarkt kommen oder so, ne? Oder zu einer irgendeinem schwerwiegenden
kardialen Ereignis, ja. Oder Herzereignis, okay. Dann, ne?
Gut, was kennen wir noch? Was kennst du noch? Was kannst du mir noch sagen zum Thema Schilddrüsenüberfunktion?
Also wichtig da, ne, in schweren Fällen kann es bei den Betroffenen auch zu einer Schilddrüsenhormonvergiftung kommen. Also okay. Wenn zu viel Hormon gebildet wird, und die kann dann natürlich auch entsprechend lebensgefährlich sein.
Wow, okay.
Eine weitere Erkrankung, die man diskutieren sollte oder die wir besprechen können, ist der Morbus Basedow. Mhm. Und das ist gilt weltweit als die häufigste Ursache einer Schilddrüsenüberfunktion. Mhm. Wie bei der Hashimoto-Thyreoiditis, über die wir vorhin gesprochen haben, betrifft die eher Frauen als Männer, im mittleren Lebensalter vor allen Dingen. Ebenfalls wie bei Hashimoto handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, in der der Körper wieder die eigene Schilddrüse attackiert.
Okay.
Als Reaktion werden dann zu viele Hormone produziert. Mhm. Und auch hier, die Veranlagung liegt ebenfalls in den Genen, kann aber auch durch Stress oder übermäßiges Rauchen, also hier bitte Finger weg vom Glimmstingel,
ja, Herr Professor.
Basedow, ja, ich muss da immer darauf hinweisen.
Basedow ist aber auch das, glaube ich, wo es die Symptomatik gibt, dass die Augen so, so hervorstehen, ne? So ein bisschen glubschig aussehen, genau. Okay, ja, das ist wirklich relativ beeindruckend, was so ein kleines Organ an ja, Krankheiten nach sich ziehen kann und wie wichtig die Funktion von der Schilddrüse dann tatsächlich ist. Die hat es auf jeden Fall in sich, die Schilddrüse. Aber sag mal, du hast ja dein Fachgebiet auch neben der Allgemeinmedizin. Wie unsere Zuhörer schon wissen, sind das die seltenen Erkrankungen. Gibt es denn auch im Hinblick auf die Schilddrüse eine seltene Erkrankung, die dir in den Sinn kommt? Ich habe nämlich strebermäßig fiel mir ein, bei Unglaublich krank mit Esther haben wir mal eine Folge gemacht und da ging es um eine Erkrankung, die einen sehr, sehr komplizierten Namen hat, die ich deswegen immer nur abgekürzt mit Hypopara.
Ja, genau, erwähnt du meinst habe. Den Hypoparathyreoidismus, ja. Ja, aber hier muss man sagen, das ist ja im weitesten Sinne dann eine Schilddrüsenerkrankung, beziehungsweise hier handelt es sich ja um eine Erkrankung der Nebenschilddrüsen. Du erinnerst dich, ich habe vorhin gesagt, das sind diese vier linsengroßen Nebenschilddrüsen, die da eine Rolle spielen.
Die vier linsengroßen Nebenschilddrüsen oder auch 2 oder 3 oder 5 oder 12 oder 17, je nachdem.
Genau, bei den 10% der Bevölkerung, wir wiederholen hier schon mal unsere Facts.
Genau.
Ja, und die produzieren das wichtige Hormon Parathormon, also kurz PTH.
Oh, sag bitte nochmal den schönen Satz, den du ganz zu Beginn von Unglaublich krank im Trailer haben wir den sogar verwendet. Das Parathormon stellt
Calcium parat.
Ah, genau. Das ist ja schon ein Slogan, ja.
Also das PTH, ja gut. Mhm. Und was dafür zuständig ist, den Phosphat- und Calciumspiegel im Blut zu kontrollieren. Ne? Mhm. Also fehlt Parathormon oder ist es zu kleinen Mengen nur zu kleinen Mengen vorhanden, kann es dann durch diese Unterfunktion der Nebenschilddrüse zu dieser seltenen Erkrankung, also dem Hypopara, kommen.
Okay. Und wenn ich mich recht entsinne, in unserer Folge, die hieß Angst ist ein schlechter Berater, nochmal für alle da draußen, gerne anhören. Die Dame, die dort am Ende der Folge mit dieser Krankheit diagnostiziert wurde, die hatte ja sehr, sehr, sehr massive Symptome, muss man sagen. Wo man ja, also ich als Laie sowieso überhaupt keinen Zusammenhang erstmal gesehen oder feststellen konnten zu einer Schilddrüsenproblematik. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was sind da so die Leitsymptome bei, ich versuch's einmal selber, ich habe es mir aufgeschrieben, Hypoparathyreoidismus.
Genau. Also da kommt es vor allen Dingen oder kann es dazu kommen, dass Taubheitsgefühle in den Händen oder Füßen auftreten, Knochenschmerzen, die auch diffus sein können, Müdigkeit, aber auch Darmprobleme können da so Leitsymptome sein. Aber die Liste der Anzeichen ist lang, auch Depressionen oder Ängstlichkeit können dazugehören. Also hört euch gerne den Fall nochmal an, ist auch sehr spannend. Und
genau, deswegen, ich erinnere mich auch wieder. Angst ist ein schlechter Berater. Der Titel hat natürlich da auch einen Hintergrund. In dem Fall war es nämlich wirklich so, dass die Frau von wirklich unerklärlichen Panikattacken überfallen wurde, aus heiterem Himmel. Ja, wie gesagt, reinhören, wir wollen nicht zu viel verraten. Ich finde eine, wie alle anderen natürlich auch, aber eine besonders gut gelungene Folge auch von Unglaublich Krank. Martin, ich weiß wieder einmal mehr über diesen kleinen Schmetterling in unserem Hals, in unserer Halsregion, die Schilddrüse. Fass aber auch nochmal, so wie ich das immer versuche, einmal kurz subjektiv zusammen, was ich heute erfahren habe. Also, wir leben in einem Jodmangelgebiet hier in Deutschland oder auch in anderen Teilen Europas, weil die Eiszeit einfach das Jod beim Abtauen aus unseren Böden geschwemmt hat. Du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, ne? Die Schilddrüse ist ein sehr kleines Organ, fast schon unscheinbar, gleicht einem Schmetterling, wie schon gesagt, und ist etwa so groß wie eine Walnuss. Trotz dieser geringen Größe ist sie aber unfassbar wichtig für unseren Körper. Ob das die Verdauung ist, die Herzfunktion, sogar die Psyche, alles, die Fruchtbarkeit, alles wird durch die Botenstoffe beeinflusst, die in der Schilddrüse entstehen und bereitgestellt werden. Darüber hinaus haben wir über die häufigsten Krankheiten der Schilddrüse geredet. Was da wären die verschiedenen Formen der Schilddrüsenüber- und Unterfunktion. Und wir sind neben der Symptomatik dieser gängigen Schilddrüsenerkrankungen noch einmal insbesondere auf eine sehr seltene Erkrankung eingegangen, nämlich Hypopara. Ich bleibe jetzt mal bei der Abkürzung, das ist mir zu kompliziert. Genau, also ich denke, wichtig darüber Bescheid zu wissen, sich damit zu beschäftigen. Immer wieder erstaunlich, wie wenig man über den eigenen Körper weiß. Deswegen danke ich dir sehr dafür, dass du da mal wieder ein wenig Licht ins Dunkel gebracht hast.
Sehr gerne, Daniel. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
Ich freue mich auch schon sehr darauf. Ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben auch in den nächsten Folgen wieder ein paar spannende Themen in Vorbereitung. Ganz liebe Grüße an alle da draußen und Martin, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich dir auch, Daniel. Bis bald.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.